Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehen und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
Hallo, ihr lieben Längsmörchen da draußen.
Hallo, hallo. Welcome home.
Ja, zu eurem Lieblingspodcast.
Ja.
We are back. Wir haben ja in der letzten Folge über die natürliche Schiefe geredet und wir haben ja da schon angeteasert, dass wir dann in der nächsten Folge darüber reden, was man da machen kann, um an der natürlichen Schiefe zu arbeiten.
Machen muss.
Genau, deswegen kommen wir jetzt in dieser Folge zum Geraderichten.
Ja, wollen wir nochmal kurz auf die natürliche Schiefe kurz eingehen, falls irgendjemand meint, den Podcast nicht Folge für Folge zu hören. Schäm dich, wer auch immer du bist.
Also in diesem Fall macht es wirklich Sinn, wenn man natürliche Schiefe vorher anhört, weil das einfach so die das erklärt, was hinter dem Geraderichten steckt oder warum man das überhaupt machen muss. Aber wir können gerne das nochmal irgendwie zusammenfassen.
Okay, also jedes Pferd kommt mit einer natürlichen Schiefe zur Welt. Das heißt, die haben genauso Händigkeiten, wie wir das haben, können auf der einen Seite, das kennt jeder Reiter und ja jeder, der mit Pferden arbeitet, auf der einen Seite können sie sich besser biegen, auf der anderen Seite können sie sich schlechter biegen. Und runtergebrochen auf eine sehr simple Aussage ist es so, dass sie durch die natürliche Schiefe, wenn sie also zum Beispiel sich nach links leichter biegen lassen als nach rechts, macht das für die Gesamtmuskulatur die Thematik, dass die Muskulatur auf der linken Körperseite eine erhöhte Vorspannung hat und auf der rechten Seite eine verminderte Vorspannung. Also eine leichtere Dehnungsfähigkeit auf der rechten Seite und eine erschwerte Dehnungsfähigkeit auf der linken Seite. Das führt unterm Strich dazu, dass die Pferde immer ein Vorderbein mehr belasten als das andere und ein Hinterbein mehr belasten als das andere, was auf Dauer zu unspezifischen Lahmheiten oder noch weiter gedacht tatsächlich zu einem Kaputtlaufen des Pferdes führen kann oder mit großer Wahrscheinlichkeit wird. Wenn wir also die natürliche Schiefe nicht angehen und ins Geraderichten arbeiten, dann werden wir dem Pferd mit großer Wahrscheinlichkeit den Körper kaputt arbeiten. Und deswegen ist es so wichtig für jedes Pferd, was wir halten, damit es nicht in unserer Haltung kaputt geht. Und es ist tatsächlich so, dass selbst die Pferde, die nicht geritten werden, durch ihre natürliche Schiefe über die Haltung, die wir ihnen anbieten müssen, weil wir sie nicht freilassen können, sondern sie in eingezäunten Umgebungen halten, wo sie sich oft drehen und oft umkehren müssen, weil sie einfach nicht weiter geradeaus laufen können wie in der Natur. Deshalb ist die natürliche Schiefe interessant für uns und muss unbedingt korrigiert werden, damit sie zum einen eine bessere Trag- und Reitfähigkeit bekommen, aber auch, dass sie sich ohne Reiter auch nicht kaputt laufen.
Genau, weil man hört, ich war gerade ganz interessiert,
habe ich zugehört. Du hast gar nicht zugehört.
Doch, ich habe mega zugehört, weil es interessant war. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Ach so. Oh, warte. Oh, es geht schon. Oh, ich bin dran.
Ich hab ja, gar nicht so zugehört. Ungefähr. Nein, aber weil ich zugehört habe. Nicht, weil ich nicht zugehört habe. Ja. Nee, man hört es ja so oft, dass es ohne den Reiter gar kein Problem wäre, die natürliche Schiefe. Und es stimmt ja auch. Aber die Haltung spielt natürlich eine Riesenrolle. Also wie du sagst, wenn die in der Natur leben und sich da keiner draufsetzt, dann kommen die mit ihrer Schiefe wunderbar klar. Aber eben nicht, wenn man sie in Gefangenschaft hält unbedingt.
Genau, und da ist es wirklich auch, selbst wenn ich Aktivstelle nehme, also in der Box sowieso, in der Box drehen die Pferde sich halt in der Zeit, in der sie da drin steht, auch wenn sie nur nachts über, weiß ich nicht, sagen wir mal wirklich eine kurze Zeit, nur 7 Stunden wäre eine sehr kurze Zeit und deutlich kürzer gedacht, als es die Realität ist, drehen die Pferde sich so häufig im Kreis und nutzen dann natürlich die ihnen angenehmere Seite zum Drehen, weil sie zum Drehen natürlich auch den Kopf mitnehmen müssen. Sie werden nicht den Kopf nach links machen und sich nach rechts drehen, sondern sie werden in der Box immer nach links gucken und sich nach links drehen, wenn sie nach links hohl sind. Und umgekehrt natürlich. Und das heißt, selbst wenn sie nur 7 Stunden in der Box stehen würden, Pferde schlafen einfach am Tag, was hatten wir gesagt, 2 Stunden, glaube ich,
ja,
wenn überhaupt. Ungefähr. Und zwar nicht am Stück. Das heißt, innerhalb von 24 Stunden schlafen Pferde im Sinne von liegen, maximal 2 Stunden und das tatsächlich auch nicht am Stück. Wir liegen, glaube ich, am Stück eine halbe Stunde oder was höchstens.
Ja.
Weil sie einfach sonst, die sind einfach zu schwer zum Liegen. Ähnlich wie Elefanten, die sich niemals hinlegen, weil sie einfach gar nicht wieder hochkommen würden, potenziell, oder sich richtig Verletzungen durch ihr eigenes Körpergewicht zufügen könnten.
Ja, und es ist auch, wäre auch einfach nicht natürlich für sie, wenn man davon ausgeht, dass man noch Fressfeinde hat.
Genau. Das kommt halt noch alles dazu. Insofern drehen die sich natürlich in der Box sehr häufig, aber auch im Offenstall und auch im Aktivstall können die halt nur die Wege nutzen. Und wenn man die Pferde mal beobachtet, gehen die auch immer dieselben Wege und nutzen auch so Trails und so immer in der gleichen Richtung. Und insofern ist natürlich der Weg, den die Pferde laufen, sehr eingeschränkt, auch wenn sie nicht in der Box steht und die natürlich schiefe überlastet dann durch diese eingeschränkte Haltung, was wir ihnen halt maximal ermöglichen können an Haltung, ist immer noch eingeschränkt, arbeiten sie in der natürlichen Schiefe und können dadurch ihren Körper halt kaputt stehen, sag ich mal, kaputt drehen, wie auch immer. Deswegen, auch wenn die Pferde nicht geritten werden, muss man immer am Geraderichten arbeiten und tatsächlich ist das gar nicht so schwer, wie man immer meinen mag.
Ja, liebe Ilka, dann erzähl uns doch mal, wie wir daran arbeiten. Also wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, auf jeden Fall schon gesagt, dass es den Reitern immer so sehr darum geht, Gewicht auf die Hinterhand zu kriegen und die Pferde sollen untertreten und tralala und dass die Schiefe so ein bisschen vergessen wird oft und dass es erstmal total wichtig ist, das Gewicht so gleichmäßig auf beiden Schultern zu verteilen. Genau. Aber wie komme ich denn dahin?
Am einfachsten ist das tatsächlich auf der Kreisbahn. Das heißt, egal welche Reitlehre wir nehmen, zum Ausbilden haben wir immer Bahnfiguren. Alle Bahnfiguren sind Kreiswege, das heißt runde Wege. Egal ob jetzt Volte, Zirkel, Schlangenlinien oder auch ganze Bahn, ist erstmal eine Kreisbahn. Damit die Pferde dann innerhalb dieser Arbeit vernünftig gerade gerichtet werden können, müssen sie reiterlich, also ich werde jetzt mich mal erstmal aufs Reiterliche konzentrieren, weil das hier unser Hauptthema ist. Wir sind halt kein Fahrer-Podcast, sondern ein Reiter-Podcast. Wir nehmen also das nicht gerittene Pferd auf den Zirkel und müssen gucken, dass wir auf dem Zirkel den Körper des Pferdes so auf die Zirkellinie ausrichten können, dass es die im eigenen Körper die gleiche Biegung annimmt wie der Zirkel. Warum können wir unsere Pferde im Geradeaus nicht gerade richten? Weil Pferde nun mal schief sind. Das heißt, wenn ich ein Pferd ganze Bahn arbeite, das nicht gerade gerichtet ist oder noch keine gerade richtenden Hilfen kennt, dann werden wir immer eine Travers- oder Renversstellung sehen. Und das kann man auch ganz viel beobachten, wenn ihr mal in die Reithallen guckt und euch an die lange Seite so stellt, dass man die lange Seite gerade runter gucken kann und dann kommt ein Pferd dort entlang gelaufen. Spätestens im Galopp, aber auch schon im Schritt und auch im Trab, gehen die Pferde mit den Hinterbeinen nicht in Richtung der Vorderfüße. Also das linke Hinterbein müsste theoretisch zum linken Vorderbein arbeiten und das rechte Hinterbein zum rechten Vorderbein. Das werdet ihr aber nicht sehen, sondern das linke Hinterbein wird entweder zum rechten Vorderbein arbeiten oder das rechte Hinterbein zum linken Vorderbein. Das ist, woran man die natürliche Schiefe gut erkennen kann.
Wo man das auch immer sehr gut sehen kann, sind ja natürlich alle Tiere davon betroffen, nicht nur Pferde, war immer bei meinem Hund. Wenn man mit seinem Hund, finde bei größeren sieht man es oft besser, weil die nicht so kleine hektische Schrittchen machen. Bei meinem alten Hund konnte man das immer richtig gut sehen, weil man da ja auch oft hinter denen, also wirklich genau hinter denen läuft. Du hast den Hund an einer relativ kurzen Leine, also jetzt nicht neben sich, sondern der läuft vor dir und dann siehst du das total, dass die immer so ein bisschen schief laufen und immer mit den Hinterbeinen so, also nicht ganz genau hinter den Vorderbeinen sind, sondern immer so ein bisschen schräg dran vorbei.
Genau. So Pete läuft immer im Linkstravers zum Beispiel. Also er läuft immer mit dem rechten Hinterbein zum linken Vorderbein und mit dem linken Hinterbein gleichzeitig zum linken Vorderbein.
Ja.
Sodass er im Endeffekt schiebt Pete ganz viel Gewicht auf die linke Schulter.
Mhm.
Und das ist bei Pferden halt genau das gleiche Problem, dass der Schub, der von hinten kommt, und das ist das, wozu ein Hinterbein gebaut ist, nämlich zum Schieben, die Vorderbeine sind zum Tragen gebaut. Und wenn der Schub vom Hinterbein aber immer und immer und immer, und zwar rechtsrum wie linksrum, immer zum linken Vorderbein schiebt, dann wird halt auf Dauer das linke Vorderbein ein Problem bekommen. Im Endeffekt ist es aber gar nicht wichtig zu wissen, ob mein Pferd jetzt rechts hohl oder links hohl ist. Da wird, also das, gerade wenn man anfängt, sich mit der natürlichen Schiefe auseinanderzusetzen und mit dem gerade richten, dann möchte man gerne rausfinden, ist mein Pferd jetzt links hohl oder rechts hohl. Aber in der letzten Folge haben wir schon gesagt, dass das Thema natürliche Schiefe einfach so komplex ist, dass es gar nicht so einfach herauszufinden ist, ob mein Pferd jetzt links oder rechts hohl ist. Nur weil es sich nach links leichter biegt, muss das noch nicht bedeuten, dass die rechte Schulter überlastet ist.
Genau.
Wie gesagt, das etwas genauer erklärt in der letzten Folge, beziehungsweise Stefan Fischer hat dort eine sehr interessante und sehr intensive Aufklärungsreihe, sag ich mal, veröffentlicht bei, ich glaube, Insta, ne?
Also auf Insta findet man auf jeden Fall was. Das eine Video, wo wir auch drüber geredet haben, war auf YouTube. Aber das ist auch in den Shownotes zu finden.
Ja, genau. Also der hat sich da sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt und erklärt das nochmal sehr viel detaillierter, als wir das hier im Podcast können. Genau, der erklärt auch,
warum es gibt eben Pferde, die so C-förmig gebogen sind, und dann gibt es Pferde, die S-förmig gebogen sind, die dann zwar nach rechts eher gucken, aber nach links hohl sind und so weiter. Das, ja. Aber fürs Training ist das, sagst du ja, ist es gar nicht unbedingt notwendig, dass man das
Nein, das ist genau gar nicht so notwendig. Wenn du auf deinem Pferd sitzt, dann hast du in der Regel immer den einen Zirkel, wo das Pferd, also wenn wir zum Beispiel, wenn das Pferd auf der rechten Hand immer in den Zirkel hineinfällt und auf der linken Hand immer aus dem Pferd Zirkel heraus, dann wissen wir, dass das Pferd auf der rechten, also immer auf die rechte Schulter schiebt. Ne, weil es den Schub auf die rechte Schulter bringt und dann die rechte Schulter nach rechts ausgleichen muss. Mhm. Das bringt ihn, das Pferd auf der rechten Hand nach innen und auf der linken Hand nach außen.
Ja.
Wie gesagt, also um das ganz simpel runterzubrechen, ganz so einfach ist es wie gesagt nicht, aber man kann das halt entsprechend fühlen, damit das eben aufhört mit dem nach innen und nach außen brechen, muss man unbedingt das Pferd auf den Weg ausrichten, auf dem man reitet. Das heißt, wenn ich einen Zirkel reite, muss im Pferdekörper eine Zirkelbiegung zu finden sein. Wenn ich einen Zirkel verkleinere zum Beispiel, muss die Biegung des Pferdes sich entsprechend dem enger werdenden Kreis auch stärker biegen. Was ich also tun muss unbedingt, ist die diagonale und laterale Hilfe ans Pferd zu bekommen. Diagonal ist in der Regel innerer Schenkel, äußerer Zügel. Na, wenn ich auf der linken Hand zum Beispiel reite, mit dem Pferd, das auf die rechte Schulter schiebt, muss ich die rechte Schulter davon abhalten, immer nach außen zu drängeln oder genauso halt auch auf der anderen Seite, aber das kommen wir gleich zu, das ist jetzt erstmal einfacher, auf der linken Hand gedacht, schiebt das Pferd auf die rechte Schulter, das heißt, muss den rechten Zügel am Hals anliegen haben und mit Paraden, also annehmen und nachgeben, nochmal so für zwischendurch, eine Parade ist nur gegeben, wenn sie wieder nachgegeben ist, sonst kann das Pferd die Parade nicht umsetzen und ich kann keine neue geben, also annehmen und nachgeben, wiederholen am äußeren Zügel, an der Schulter anliegen, um dann den Schub am Hinterbein vernünftig auf beide Vorderbeine zu korrigieren, muss ich am inneren Schenkel das linke Hinterbein vorantreiben und unter den Schwerpunkt bringen, weil das innere Vorderbein und das äußere Vorderbein das gleiche Maß an Schub bekommen müssen von hinten. Wenn ich also an gerade richten denke, muss ich immer überlegen, dass ich die Vorhand vor der Hinterhand und die Hinterhand hinter der Vorhand ausrichte, zueinander.
Also ich glaube, spätestens jetzt sind alle Leute, die uns ab und zu schreiben, wir sollen mal was für Anfänger machen, ausgestiegen.
Entschuldigung.
Weil ich bin die ganze Zeit so, okay, halt rechte Schulter, das Hinterbein, ja, ich sehe das, okay, äußerer Zügel, innerer Schenkel, okay, aber wenn man das selber noch nicht so oft geritten ist oder bei dir schon öfter Unterricht hatte, dann ist es jetzt, glaube ich, das tut uns leid, es ist jetzt ein bisschen fies, ich hoffe, ihr konntet uns noch irgendwie folgen. Ansonsten...
Uns ist gut.
Ja, dir.
Ich habe extra langsam geredet.
Ja, das war auch gut. Das hat auch perfectly sense, aber ich glaube, das ist ein bisschen too much. Ja. Also, wenn ihr das hier alles noch nicht verstanden habt, dann hört euch einfach ab Folge 1 alles nochmal an und dann treffen wir uns hier nochmal.
Wow. Also, gerade richten, auf gebogener Linie. Muss über Biegung funktionieren. Mal abgesehen von der diagonalen Hilfe. Im Endeffekt steht und fällt das gerade Richten immer mit der korrekten Biegung. Wenn mein Pferd sich erst im Genick sauber stellt und dann im Hals, also jeder einzelne Wirbel, vernünftig biegt, habe ich eigentlich schon gewonnen. Im Worst Case kann ich mein Pferd eher überbiegen nach innen, das heißt nicht mehr innen annehmen, dann wenden die Pferde in der Regel ab, sondern mehr außen nachgeben, um die Dehnung der Außenlinie zu erhalten. Mehr nachgeben heißt nicht loslassen, sondern wiederholt parieren, ja.
Wir reden hier von Finger ein bisschen locker lassen.
Ja, ich rede nicht von durchhängen lassen, richtig.
Genau,
weil Wobei das ist ab und zu mal machbar.
Das ist auch manchmal nötig, aber das ist erfahrungsgemäß, wenn man zu seinen ReitschülerInnen sagt, nachgeben, dann wird halt der Ellenbogen ausgestreckt.
Ja, kann man halt auch mal machen, aber das ist einfach, man muss auch wirklich sehr individuell denken. Die Pferde, das, ne, also beim Norweger ist ein ausgestreckter Ellbogen einfach komplett der gesamte Hals, die Halslänge. Bei einem Standard-Warmblüter eher ein Halswirbel. Also man muss so ein bisschen gucken, dass das Nachgeben halt reell auch zum Biegen dann führt. Wenn ich denn nun also mein Pferd gebogen oder potenziell auch überbogen habe, muss dann der Schub über den inneren Schenkel wieder so angepasst werden, dass der Schub, der von hinten kommt, das, was die Schulter vorne auffangen kann und muss, auch schafft. Das heißt, wenn der Schub hinten stärker ist als mein Nachgeben, dann wird das Pferd hinten das Hinterbein nach außen bringen und ins Seitwärts übertreten. Wenn der Zug am inneren Zügel zu stark ist und das Nachgeben nicht ausreichend am äußeren Zügel, dann wird das Pferd nach innen abwenden. Im Endeffekt muss ich also gucken, dass das Annehmen und das Nachgeben so miteinander kombiniert wird, dass die Hinterhand zur Vorhand läuft und die Vorhand vor der Hinterhand läuft. Da sind wir also wieder beim Ausgleich zwischen, oder zum beim, beim die Vorhand muss zur, vor, zur Hinterhand und die Hinterhand zur Vorhand ausgerichtet werden.
Und das war jetzt das ganze Geheimnis.
Ja, ich sag ja, das ist nicht so schwer. Ich hab gesagt.
Und was hältst du von so Übungen zum Beispiel und Wechsel zwischen Konterschulterreihen und Schulterreihen? Ist das auch sinnvoll?
Seitengänge richten kein Pferd gerade. Das ist super, super wichtig zu wissen. Ohne Seitengänge kann man aber Pferde auch nicht gerade richten. Das heißt, die Seitengänge dienen
ja,
dazu...
Okay.
Ja, hör doch, hör halt zu. Also, die Seitengänge sorgen dafür, dass die Pferde die diagonale Hilfe besser verstehen. Sie sorgen dafür, dass die Hinterhand flexibler wird, dass die Schulteraktivität besser wird, also das Übertreten von Vorhand und Hinterhand sorgt dafür, dass die Pferde ein Verständnis haben von Vorhandarbeiten, Hinterhandarbeiten. Du musst die Hilfen halt voneinander trennen können. Und dafür sind halt die Seitengänge super, super wichtig. Also Seitengänge im Sinne von Schulter herein, Konterschulter herein, Renvers, Travers, Traversale. Das Schenkelweichen ist in der Klassik leider, leider etwas verschrien. Ich arbeite sehr, sehr viel Schenkelweichen und sehr, sehr gerne bis hin zu Übertreten. Einmal den Unterschied, warum ist das Schenkelweichen keinen Seitengang, weil ein Seitengang gymnastizierende Grundvoraussetzungen hat und dafür brauche ich Biegung. Im Schenkelweichen wird das Pferd nicht gebogen, sondern maximal gestellt und wird dann vom Schenkel ins Seitwärts-Vorwärts gearbeitet, nicht ins Übertreten. Das Übertreten ist dann im Endeffekt das Maximieren der diagonalen Hilfe und je nachdem, ob ich die Diagonale im Schenkel verstärke, also für die Hinterhand, oder in der Parade des äußeren Zügels verstärke, also für die Vorhand, drehe ich dann also die Vorhand um die Hinterhand in einem mehr oder weniger Größenbogen oder die Hinterhand um die Vorhand.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, der Unterschied zwischen Schenkelweichen und den anderen Seitengängen.
Genau, also das ist einfach vielen Leuten nicht klar. Das ist auch der Grund, warum Klassiker ungern das Schenkelweichen arbeiten, weil es keinen reellen gymnastizierenden Wert hat. Ich arbeite das sehr, sehr gerne, weil es das Verständnis für die diagonale Hilfe sowohl für das Pferd als auch für den Reiter deutlich verbessern. Und es ist sehr viel einfacher zu reiten als in Schulterreihen zum Beispiel.
Ja, ich fange auch immer bei allen Seitengängen, also beim Beibringen, mit dem Schenkelweichen an.
Also man muss natürlich gucken, dass aus dem Schenkelweichen kann kein Schulterherein werden und das Schulterherein wird nicht am Schenkel geritten. Ne, das Schulterherein heißt Schulterherein, weil die Schulter hereinkommt und das wird am Zügel gearbeitet über die Parade. Das Schenkelweichen heißt Schenkelweichen, weil es am Schenkel gewichen wird und am Schenkel geritten wird und entsprechend muss man gucken, wer geschickt ist, kann im Schenkelweichen über ein Ausprobieren von mehr Parade, weniger Parade, mehr Schenkel, weniger Schenkel, um auszuprobieren, wie man Kontrolle über die Hinterhand dabei hat und über die Schulter. Es ist wichtig, das Schenkelweichen zu arbeiten, um ein Verständnis für diese Kontrolle zu bekommen. Wenn man nur zum Beispiel Konterschulter herein arbeitet, das ist nun relativ einfach zu arbeiten, indem man das Pferd nach außen gegen die Wand biegt und es dann einfach am äußeren Schenkel ins Vorwärts arbeitet. Und im Endeffekt kann man die Zügel nahezu loslassen, außer die Biegung zu erhalten natürlich. Also loslassen im Sinne von, man braucht nicht unbedingt seitwärts arbeitende Paraden, um im Konterschulter herein vernünftig zu arbeiten. Wenn man aber im Vorwege schon über das Schenkelweichen und über das Vorhand und Hinterhand übertreten lassen, ein Verständnis für den Einfluss der Parade auf das Hinterbein und den Schenkel ins Vorwärts erreicht hat, kann man sich das Erarbeiten der Seitengänge deutlich erleichtern. Und nochmal zurückzukommen, warum kann ein Seitengang das Geraderichten nicht erreichen? Wir arbeiten beim Seitwärts treten, egal ob Schenkelweichen oder einen Seitengang zu reiten, immer am Schwerpunkt vorbei. Natürlich soll das in Richtung des Schwerpunkts alles gehen, aber wenn wir über Übertreten reden, dann ist mindestens ein Bein, das nicht zum Schwerpunkt tritt. Weil es immer dann ausweichen muss, um ein Seitwärts zu erlauben. Das Geraderichten an sich ist ja ein unter den Schwerpunkt treten. Für beide Hinterbeine in Richtung des jeweiligen Vorderbeins. Beim Seitwärts trete ich aber nicht zur Spur des Vorderbeins, sondern daran vorbei. Deswegen ist das kein Geraderichten und macht auch kein Geraderichten, aber erleichtert das Verständnis für die diagonale und laterale Hilfe. War das logisch?
Ja, ich bin nur gerade am
ich
Überlegen.
Ich mache immer so Sorgen, wenn du so still bist, dann ist es immer so, hä?
Soll ich jetzt noch weiterreden? Oder?
Ja, genau so. Also ich frage immer ganz vor ihm, war das okay? Do you get that?
Ja, nee, ich habe nur gerade voll den Aha-Effekt. Das war, was du gesagt hast mit dem, dass man halt beim einen Richtung Schwerpunkt arbeitet und beim anderen dran vorbei. Das macht voll Sinn, krass.
Wow, ich habe was Kluges gesagt, yes!
Ja, vor allem was Kluges, was ich noch nicht wusste. Ich liebe das, weil ich einfach durch den Podcast so krass viel noch dazulerne. Weil wir einfach gezwungen sind, so über jedes Thema mal zu reden. Und ja, es ist natürlich so, dass
ich nicht im Unterricht stehe und dich einfach anschrei. Lass das los, nicht so toll, Hände runter.
Naja, mich schreist du ja Gott sei Dank nicht so oft an.
Das stimmt. Ich unterrichte dich auch einfach nicht so oft.
Nee, aber wenn, dann werde ich selten angeschrien. Oh ja, aber kannst du vielleicht, wenn ich da bin, mir auf Fabi nochmal Unterricht geben?
Wenn das Wetter mitmacht, sehr gerne. Im Moment möchtest du dich nicht draufsetzen. Also im Moment möchte ich mich auch nicht draufsetzen. Hier ist on fire.
Ist der...
Es ist gefrorener Boden seit Monaten und da hat
ja, okay,
sich
da ist was dran.
Das macht keinen Spaß. Hast du keine
ja, Lust, maybe. Vielleicht ist deswegen Bella auch so drauf. Tatsächlich habe ich auch gerade echt wenig Lust zu reiten. Es ist wirklich, also die letzten zwei Mal habe ich wirklich gedacht, sie will mich einfach nur töten. Sie will mich umbringen. Ja, und
ja,
dann,
also Fabian,
deswegen bin ich jetzt so seit einer Woche so, oder seit zwei Wochen mich so, okay, egal, wir lassen das mit dem Reiten einfach, bis wieder die Bedingungen besser werden und arbeiten
ja, genau.
Vom Boden. Dann
ja,
ist das
Bodenarbeit
halt
ist
so.
Super.
Ja. Ja, nee, aber ich liebe das, das ist so cool. Weil, aber jetzt nochmal für mein Verständnis. Also ja, das leuchtet mir total ein, was du sagst mit dem, dass man bei Seitengängen am Schwerpunkt vorbei arbeitet. Aber ist das nicht auch irgendwie zuträglich für die gleichmäßige Belastung der Schultern?
Ja, ja, unbedingt. Also wie gesagt, ohne Seitengänge ist das gerade richten sehr, sehr schwierig bis unmöglich, weil durch die Seitengänge erreichst du ganz viel Mobilisierung von Hinterhand und Vorhand, ganz viel Verständnis für das, was du eigentlich willst, und zwar von sowohl Reiter als auch Pferd. Du lockerst die Muskulatur sehr viel intensiver auf durch die verstärkte Biegung und durch das Übertreten. Das ist im Endeffekt, wenn du so willst, sehr, sehr vereinfacht gesagt, du machst halt ständig einen Hampelmann. Und so dumm ein Hampelmann sich immer wieder anfühlt und anhört, so gut ist das für den gesamten Körper. Stärkt die Verbindung zwischen rechter und linker Hirnhälfte, es macht ein Verständnis fürs Gleichgewicht. Und am Anfang, man wird das bei jungen Pferden sehr, sehr schnell merken, dass sie ganz schnell ins Straucheln geraten, wenn sie vernünftig übertreten sollen. Und sobald ihnen das Übertreten vernünftig gelingt, haben sie einfach ein besseres Verständnis für ihre Füße, also wo sie ihre Füße hinsetzen, was das Gleichgewicht und das Körpergefühl insgesamt auch verbessert.
Ja, voll. Und ich finde nicht nur bei jungen Pferden, sondern auch bei Pferden, die einfach nicht gut ausgebildet sind.
Ist für mich das Gleiche. Also ja. Das war so gemeint. Also für Pferde, genau, die man anfängt zu arbeiten.
Ich kenne das auch, dass halt
unabhängig
viele Pferde,
vom Alter, hast du schon recht.
Genau. Ja. Dass viele Pferde, gerade wenn man sowas anfängt, immer dann einfach viel zu schnell seitwärts gehen.
Und genau, die rennen unter Arsch weg.
Genau, die kippen über eine Schulter weg und laufen dann diesem Übergewicht hinterher, um nicht umzufallen.
Aber genau, das ist es ja auch. Also tatsächlich, das Geraderichten ist halt zum einen, wie gesagt, wichtig für das Pferd, um eine Überlastung eines Körperteils zu vermindern. Also man kann das nicht immer ganz verhindern. Also nur weil du dein Pferd perfekt gerade gerichtet hast, heißt das nicht, dass es keine Karpalgelenksarthrose kriegen kann. Aber du verhinderst dadurch einfach die Karpalgelenksarthrose durch Überbelastung. Ja. Also durch Fehlbelastung, ne? Sondern das kann halt auch andere Ursachen haben. Also war jetzt eins der Beispiele, die möglich sind. Aber du verhinderst halt auch Bocken. Du verhinderst Wegrennen, du verhinderst Steigen und andere Widersetzlichkeiten, die aus einem Ungleichgefühl heraus entstehen können.
Ja.
Junge Pferde oder unausgebildete Pferde, die ein Gefühl von Ungleichgewicht haben, reagieren alle auf die gleichen Arten, und zwar entweder über schneller werden, um das Gleichgewicht zu finden, über sich ärgern und dann tatsächlich irgendwelche Widersetzlichkeiten wie Austreten, Steigen, Bocken sich irgendwie wieder besser fühlen zu können oder diese Wut rauszulassen, dass es sich einfach schlecht anfühlt. Vito ist so einer zum Beispiel. Freue ich mich schon richtig drauf.
Ja, oh Gott, das kenne ich.
Genau, Bella ist auch so eine.
Kennt, glaube ich, jeder, dass das Pferd ausrutscht, weil der
Boden
irgendwie matschig ist.
Genau, und dann einfach Wut in die Luft springt.
Genau, und man denkt sich so, oh Gott, mach's doch nicht noch schlimmer auf diesem Boden.
Ja, genau.
Da sollte man sich echt erst recht am Riemen reißen und nicht noch irgendwelche Eskapaden auspacken.
Aber es sind Pferde, die denken nicht so weit und das ist auch okay. Und als drittes die Pferde, die dann langsam werden. Auch langsam kann, je nach Pferdetyp, ein gutes oder besseres Gefühl herstellen für die Tiere. Wenn ich also ein triebiges Pferd habe oder ein zu eiliges Pferd, ist es immer schlecht ausgebildet. Immer, immer, immer. Auch natürlich ist triebige Pferde sind natürlich auch eine Charakterfrage. Es gibt auch Pferde, die einfach keine gute Arbeitseinstellung haben. Aber Triebigkeit, also das Nicht-Reagieren auf Hilfen, ist immer ein Ausbildungsfehler. Mhm. Es gibt keine triebigen Pferde. Pferde sind alle Lauftiere. Alle, alle, alle. Jeder Friese, jeder Tinker, jeder Norweger, jeder Haflinger sind alles Lauftiere. Und die bewegen sich gerne und viel. Wenn sie das unterm Reiter nicht tun, ist der Reiter der Fehler.
Ja, ich finde es
auch. Kann natürlich auch
wichtig.
Der Sattel sein, ne? Also gibt es auch andere Möglichkeiten, aber das ist jetzt in diesem Fall, wollen wir halt das gerade richten besprechen.
Ja, und so einfach ist es ja im Reitsport nie, dass man sagen kann, daran liegt's.
Genau.
Das haben wir auch schon oft festgestellt. Nee, aber ich finde es voll wichtig, das nochmal zu betonen. Das haben wir bestimmt auch schon in anderen Folgen gesagt. Gerade das mit dem Bocken. Ich glaube, das haben wir bestimmt auch in irgendeiner Wutfolge oder so schon mal gesagt. Oder whatever. Aber auf jeden Fall nochmal wichtig zu betonen, dass eben solche Sachen wie Bocken und Rennen und so, das sind ja so typische Sachen, das hat bestimmt jeder schon mal irgendwie erlebt, einfach ganz, ganz oft eine fehlende Balance sind. Und nicht unbedingt irgendwelche äußeren Faktoren, irgendwie, dass sie halt einfach nicht wollen oder gestresst sind oder böse oder dich verarschen.
Ja, das tun Pferde eh nicht. Tolle Story am Rande. Ich habe im Moment einen Hengst in Ausbildung. Der ist schon 9-jährig und hat einiges an Sportreiterei hinter sich und ist jetzt so ein Dreivierteljahr ungefähr ist er jetzt bei mir im regelmäßigen Unterricht. Ich habe da nicht einmal drauf gesessen. Ich hatte den nur immer mal wieder an der Longe, aber reite den nicht, weil im Endeffekt ist das ein Pony und ich bin halt groß und schwer und die Reiterin soll das selber machen. Und wir hatten jetzt, also wir sind jetzt so weit in der Ausbildung, dass der sehr, sehr schön anfängt zu piaffieren und die Seitengänge anfängt ordentlich zu machen und so weiter und so fort. Also wir sind da auf einem guten Weg. Immer noch weit entfernt vom Ende der Fahnenstange, aber wir haben die Sportreiterei ganz gut aus dem Raus und er schafft es inzwischen richtig schön, sich locker zu strecken und dann auch wieder sauber zu versammeln und so weiter. Und nur hatten wir einen Tag, dass der Bursche beim Reinholen schon sagte, er weiß nicht wohin mit seiner Kraft und dann schon so den Hengst hat raushängen lassen. Und die Reiterin dann sagt, oh, ich weiß gar nicht so genau, ob ich mich dann jetzt da drauf setzen soll oder nicht. Und ich sage, du, versuch mal, weil der grundsätzlich ein ganz, ganz lieber Kerl ist. Ne? Also der ist keiner, der dich irgendwie böse in Dreck setzen möchte oder so. Im schlimmsten Fall rennt er dir unterm Arsch weg. Das ist eigentlich so sein Hauptthema. Ich sage, setz dich mal drauf, versuch mal das, was du gelernt hast an Geraderichten und an Hilfengebung und so, einmal umzusetzen. Wenn es nicht geht, dann gehst du halt runter und dann lassen wir ihn erstmal laufen oder nehmen ihn nochmal in die Longe oder so. Weil es einfach eisekalt war, der Boden war gefroren, der war zwar den ganzen Tag draußen, aber er konnte sich nicht bewegen. Und so ein junger Hengst im vollen Saft seines Lebens ist dann natürlich einfach auch potenziell mal ein bisschen knackig. Und dann setzte sie sich drauf und er machte über Kopfschlagen und Schütteln, also so hengstiges Kopfschütteln, nicht wegen der Zügel, direkt klar, er würde jetzt dann auch gerne mal Vollspeed geben. Und die Reiterin hat aber innerhalb von, ich sag mal 5 Minuten, ist es ihr gelungen, über wiederholende Achten und dann über Schenkelweichen, Übertreten, Handwechsel, Gangartwechsel, also in Schritt und Trab, und dann eigentlich relativ zeitnah, hauptsächlich im, so, ich nenne das immer gerne Zockeltrab, weil wir ihn aus dem Tempo nicht zurückhalten wollen, weil das nur diese Kraft in den Pferden aufstaut, wenn du die über die Hand zurückhalten möchtest, haben wir ihn also in dem Tempo gehen lassen, in dem er gehen wollte, ohne dass es zu eilig wurde. Und es dauerte keine 5 Minuten, da hat er die Kraft halt nicht mehr ins Vorwärtsversuch zu nehmen, sondern fing einfach mal für sich an zu piaffieren und zu passagieren. Und zwar nicht aus Frust oder irgendwas, sondern weil er gesagt hat, okay, meine Kraft muss irgendwo hin und hat einfach mit der Reiterin zusammen einen Weg gefunden, diese Kraft rauszulassen, ohne dass er irgendwie die Arbeit verweigert hätte oder sein sonst so sehr typisches ich renne dir einfach mal unterm Arsch weg gezeigt hätte. Es war wundervoll. Die sind dann 10 Minuten in einem Wechsel zwischen seitwärts Trab und Passage in der 8 um mich rumgeritten. Danach fing er an abzuschnauben und dann war er einfach nur noch happy. Mhm. Ich war glücklich, das Pferd war glücklich, die Reiterin war glücklich, es war einfach nur wundervoll. So, und das ist halt das Ergebnis von sauber gerade richtender Arbeit. Dass die Pferde die Kraft, die sie haben, positiv in die Arbeit reinnehmen. Dieses einfach frei bocken lassen oder ablongieren oder was auch immer, verstärkt halt leider die natürliche Schiefe und verhindert, dass die Pferde die Kraft, die sie eigentlich haben, die sie in eine sinnvolle Zusammenarbeit nutzen könnten, einfach rausballern, um dann hinterher so eine Pseudo... Das ist ja vielleicht ein bisschen gemein, die können natürlich trotzdem immer noch sauber mitarbeiten, aber die Kraft, die sie haben, oder ein Großteil der Kraft ist dann weg und die kann ich dann nicht mehr für die Arbeit nutzen. Mhm. Und ich möchte aber, dass die Pferde die Kraft, die sie haben, auch für die Zusammenarbeit nutzen und das können sie am besten, wenn sie gerade gerichtet werden und das halt auch annehmen können. Und dann macht das einfach nur noch Freude. Und dann ist, wie gesagt, so eine Passage, das hat er nie gelernt, er kann nicht passagieren. Aber es war für ihn die logische Konsequenz aus der gerade richtenden, nachgebenden Arbeit und dem eigentlichen Bedürfnis loszulaufen. Weil er hat er halt gesagt, okay, dann wölbe ich meinen Rücken auf und heb meine Beine halt auf 12 Meter in die Luft, an die Decke und zeig mal, was ich für ein schöner Hengst bin. Und ich habe da gestanden und habe gesagt, jo, das ist ein schönes Tier und war sehr beeindruckt. Und die Reiterin hat gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, weil sich das einfach nur wundervoll anfühlte. Weil du dann über diese Arbeit halt Zugang zu der Kraft von diesem Pferd bekommst. Und das ist eine Power, die kann sich niemand vorstellen, der nicht so ein Pferd mal unterm Hintern hatte.
Ja.
Und so eine Kraft, diese Kraft hat jedes Pferd. Jedes. Es ist einfach, wenn du diese Kraft zur Verfügung gestellt bekommst, freiwillig von dem Pferd, puh, das macht eine Freude. Meine Güte, das ist so schön.
Voll schön irgendwie. Also voll krass, das so mal zu hören, dass das so das Ergebnis davon ist. Das ist ja eigentlich das, was wir wirklich alle wollen und was auch die Pferde immer so, da haben wir in irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr, haben wir auch schon mal drüber geredet, dass eben die Pferde so schön sind, wenn die eben genau in diesen Modus kommen. Dass sie so, das kann der hässlichste Gaul sein, aber wenn die sich so bewegen und so präsentieren und die Kraft eben so sinnvoll einsetzen, dann sind die einfach, dann ist das eben genau dieses Anmutige, was man immer so in Pferden so klischeehaft sieht. Und
genau, dass das Pferd strahlt und der Reiter fast nicht mehr zu sehen ist.
Genau.
Obwohl er drauf sitzt, im pompösesten Anzug und das Pferd einfach unter dir diese Kraft rauslässt, ist es einfach, das macht so Freude. Also es fühlt sich als Reiter nicht nur unfassbar an, sondern es sieht halt auch als Zuschauer einfach nur wundervoll aus. Also das ist eine ganz andere Energie, als so ein Totilas rausbringen konnte. Und der war ja schon sehr beeindruckend. Aber wenn man so eine Bewegung aus einer Freiwilligkeit herausarbeitet und nicht über Spannung, das ist einfach eine Freude.
Ja, und ich finde auch, den Tipp oder wie man es auch immer nennen will, dass man nicht automatisch, wenn die Pferde so ein bisschen drüber sind und knackig und kalt, dann irgendwie sagt, ja, okay, dann lasse ich sie erstmal nur laufen oder longier ab oder setze mich gar nicht drauf oder so. Also es gibt bestimmt so einen Punkt, wo man sich dann einfach nicht mehr draufsetzen sollte, wie du vorher meintest mit Fabi und seit Monaten im gefrorenen Boden, aber
setze ich mich nie drauf.
Aber man kann es eben auch total, wenn man halt ein gutes Team ist und es eine gute Grundlage hat, dann kann man das halt auch richtig schön umwandeln. Ich habe ja auch in die Folge ist dann noch gar nicht draußen. Oder doch, vielleicht schon. Reihenfolge. In einer Folge werde ich gesagt haben. Egal, die Reihenfolge müssen wir noch entscheiden. Aber die Story, wo ich Bella longiert hat und es war genau die gleichen Bedingungen, gefrorener Boden, kalt, Pferd, sehr energiegeladen und so weiter. Und da hatte ich ja auch das Gefühl, es ist okay und ich kann das jetzt noch, eigentlich steckt da genau das Gleiche dahinter, wie was bei dir und dem Unterricht mit dem Hengst passiert ist, dass ich dachte, entweder ich mache jetzt halt Trense und Longiergurt und alles ab und lasse sie einfach sich ausbocken. Und das hätte ich auch gemacht, wenn es nicht anders funktioniert hätte dann, wenn ich gemerkt hätte, okay, es hat gar keinen Sinn, die hört mir null zu, ich komme gar nicht durch, dann hätte ich das so gemacht. Aber ich dachte, nee, ich probiere das jetzt mal noch, ob wir das nicht in sinnvolle Bahnen lenken können. Und es hat ja dann tatsächlich auch funktioniert. Also das ist eigentlich, habe ich so unterbewusst das irgendwie auch gemacht. Also das ist vielleicht so ein bisschen eine Motivation, nicht immer gleich alles irgendwie wegzuschmeißen und zu sagen, ah nee, geht heute nicht, sondern auch einfach mal probieren, ob man nicht doch irgendwie zusammenkommt.
Ja. Naja, also wenn man Angst hat vor dem, was da passieren kann, don't try yourself, ne? Also versuch es gar nicht erst, wenn du mit Angst daran gehst, dann solltest du es lassen. Aber wenn du für dich die Möglichkeit siehst, es zu versuchen, weil das gerade Richten grundsätzlich auch schon funktioniert hat für euch und du sagst, okay, das kannst du machen. Für Fabian zum Beispiel, um das nochmal aufzugreifen, wir haben vorhin, bevor wir aufgenommen haben, habe ich erzählt, dass Fabian halt wirklich seit, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange der Boden hier gefroren ist jetzt inzwischen, er steht im Offenstall und ich habe im Moment keinen Zugang zu einer Halle und entsprechend steht der viel und Fabian ist ein Sportpferd und der möchte eigentlich gerne zweimal am Tag geritten werden. Entsprechend steht er ziemlich unter Strom im Moment. Wenn ich mich jetzt darauf setzen würde, würde der weder losbocken noch steigen noch sonst irgendwas, aber der würde einfach mal eine Stunde galoppieren, ist der Erfahrungswert. Und das ist echt anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Und nach einer Stunde Galopp könnte man dann eventuell anfangen zu arbeiten, aber da musst du dir halt auch überlegen, also zum einen willst du eine Stunde auf einem galoppierenden Pferd sitzen, weil gehe ich ins Gelände, ist der halt dann wirklich auch blöd. Bleibe ich auf dem Platz, will der definitiv galoppieren. Macht halt keine Freude auf dem Pferd, was steif ist wie ein Brett und dann durch seinen Trainingszustand und seinen Muskelzustand einfach auch eine Weile braucht, um sich wieder locker zu lassen. Und er kann einfach mal eine Stunde durchgaloppieren, ja, sehr nervig. Und ich glaube, ich habe die Kondition im Moment nicht, ist halt Winter. Und ich saß nicht so viel auf dem Pferd in letzter Zeit, wie ich gerne gewollt hätte. Insofern macht es hier dann Sinn, oder würde ich bei Fabian auf jeden Fall, sobald der Boden wieder getaut ist, erstmal anfangen, das Geraderichten an der Longe wieder herzustellen. Wobei ich beim Geraderichten an der Longe, da muss ich vielleicht auch nochmal was zu sagen, haben wir beim Longieren, beim Podcast zum Longieren, sicherlich auch schon ausreichend drüber geredet. Aber wenn ich ein Pferd habe, das noch nicht sauber gerade gerichtet ist, dann nehme ich einen inneren Ausbinder, um die Biegung für das Pferd herzustellen, beziehungsweise es ihm zu erleichtern, sich an den inneren Zügel anzulehnen, um das gewünschte Geraderichten herzustellen. Und ich will es nochmal kurz weiter runterbrechen auf das, was sich so schwierig anhört, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wenn ich mich auf mein Pferd setze und mich in erster Linie darauf konzentriere, dass es grundsätzlich auf gebogener Linie auch gebogen läuft im Hals, und mich nicht auf Tempo konzentriere, nicht auf die Gangart konzentriere, nicht auf Kopfhöhe konzentriere, sondern nur darauf, dass es konstant in einer gleichbleibenden Biegung ist, dann werde ich das Pferd relativ schnell, relativ gut an meine diagonale Hilfe anpassen können, um dann innerhalb der diagonalen Hilfe dann auch am Geraderichten arbeiten zu können. Und vielleicht muss ich das auch nochmal sagen, Geraderichten ist dann der Vortritt des Hinterbeins zum Vorderbein, also das Ausrichten der Schulter auf die Hinterhand und die Hinterhand auf die Schulter. Das kann ich nicht oft genug sein. Das fühlt sich dann auch so an. Es hört sich so wild an, aber es geht wirklich darum, dass du das Hinterbein zur Vorhand ausrichtest und die Vorhand zur Hinterhand. Und zwar genau in der Reihenfolge auch. Dass du nicht die Schulter vor der Hinterhand immer hin und her schiebst, sondern dass du die Hinterhand zur Schulter hinbringst. Mhm. Dafür muss da vorne aber auch eine Schulter sein. Und das auf gebogener Linie ist einfach sehr viel einfacher als im Geradeaus. Wenn und je größer, also je stärker die Biegung, je enger der Kreis, desto einfacher wird das sogar. Also wenn ich Probleme habe mit der konstanten Biegung oder solange ich Probleme habe mit konstanter Biegung, habe ich keine Chance, ein sauberes Geraderichten zu erreichen. Mhm. Solange ich mich aber beim Reiten nur auf Stellung und Biegung konzentriere, auf nichts anderes, bis eine konstante Stellung und Biegung durchgehend erhalten werden kann, egal ob rechts rum oder links rum oder auch im Wechseln. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie 20 Minuten auf einer Hand reiten muss, sondern dass ich, egal ob ich rechts rum oder links rum reite, erstmal auf gebogener Linie bleibe und dann auf der gebogenen Linie die gleichbleibende konstante Biegung erhalten kann. Dann habe ich eine Chance, das Pferd völlig unkompliziert an die gerade richtenden Hilfen zu stellen, die es am besten über die gerittenen Seitengänge auch schon kann.
Ja, du hast mir ja auch mal als Tipp gegeben, weil ich gesagt habe, ich habe immer das Gefühl im Trab, es läuft total gut und irgendwie wird das alles so rund und eine Einheit und so und dann galoppieren wir an und dann fällt alles auseinander und ich werde auf eine Seite ganz schief gesetzt und alles fühlt sich irgendwie nur noch hakelig und schwierig an. Da hast du mir auch den Tipp gegeben, erstmal einfach nur daran arbeiten, dass sie im Galopp auf dem Zirkel nach innen gebogen ist.
Genau, erstmal gar nichts anderes. Kopf ist von mir aus am Himmel oder auf der Brust, ist mir egal. Aber bleibt erstmal konstant in Biegung. Und wenn du dann die Biegung erreicht hast, dann musst du am Nachgeben und am Halsverlängern arbeiten, dass du Stellung, Biegung, Halsverlängern arbeiten kannst. Mhm. Dann hast du den Rücken eigentlich auch schon bei dir und merkst dann auch spätestens, wenn du ins Halsverlängern kommst, dass du auch nachtreiben musst, weil die Pferde sonst ausfallen.
Ja.
Dass du dann erstmal die Biegung herstellst und dann das Hinterbein zur Vorhand bringen kannst und dann kannst du auch vorne wieder mehr arbeiten. Aber bevor das erreicht wurde, ist das halt schwierig. Mhm. Und wie gesagt, jetzt einmal ein Stückchen noch weiter in der Ausbildung zu springen, weil ich denke, die Leute, die zuhören oder einige Leute, die zuhören, die sagen jetzt, ja, okay, kann ich versuchen, aber was ist denn da mit dem Galopp? Ich habe Schwierigkeiten mit dem Galopp, was du gerade schon sagst. Wenn ihr Schwierigkeiten mit dem Galopp habt, erstens ist es völlig normal, die meisten Leute haben Schwierigkeiten mit der dritten Gangart zu Beginn. Konzentriert euch erstmal darauf, dass die Pferde erstens innerhalb des Galoppes in Stellung und Biegen bleiben und zweitens erarbeitet euch Seitengänge im Trab. und konzentriert euch nur auf das Angaloppieren und im Angaloppieren in Stellung und Bewegung bleiben, um dann mit in dem Moment, und ihr werdet das instant merken, wenn die Pferde im Trabseitengang durchlässig werden, wirst du angaloppieren und denken, du hattest doch noch nie Probleme im Galopp. Mhm. Weil das direkt miteinander zusammenhängt. Also wenn ihr Trabprobleme habt, erarbeitet Seitengänge im Schritt. Und wenn ihr Galoppprobleme habt, erarbeitet die Seitengänge im Trab.
Gut, und dann machen, wie gesagt, wir alles richtig. Alles, da sind wir auch gerade dran. Ja.
Sehr gut.
Und jetzt müsste ich doch jede Woche Unterricht bei dir haben.
Ja, machen wir Online-Unterricht, gar kein Problem.
Ja, ohne Witz, es ist wirklich so, dass ich manchmal bei so Themen, die so sehr reiterlich sind im Podcast, habe ich manchmal das Gefühl, ich bekomme gerade einfach so Online-Unterricht von dir. Und dann merke ich, dass auch noch ganz viele andere Leute zuhören, die vielleicht die gleichen Probleme haben und es ihnen auch was bringt.
Wir sind gar nicht allein. Also aber wirklich, ich werde jetzt irgendwie in diesem Jahr auf jeden Fall anfangen, meinen Online-Unterricht weiter auszubauen. Ich gebe schon regelmäßig Online-Unterricht und das funktioniert blendend.
Magst du mal kurz erklären, wie das funktioniert?
Na klar. Also die meisten Leute habe ich über Pivo, dieser Filmroboter. Der ist aber nicht zwingend notwendig. Es reicht, der Filmroboter macht es insofern einfacher, der folgt dem Pferd halt, wenn er denn ordentlich eingestellt ist. Und ich kann das als unterrichtender Einfluss über meine App halt Einfluss auf das Gerät nehmen und das ranzoomen oder wegzoomen oder auch folgen oder auch stehen bleiben. Also ich kann das handeln, das Gerät, sodass du dann um das Gerät herumreiten kannst.
Du kannst das von dir aus dann steuern? Mhm.
Genau. Ich kann das, also ich mache das, muss das nicht, weil wenn du es vernünftig eingestellt hast, dann macht es das automatisch. Aber Pivo hat halt echt seine Schwächen und manchmal muss ich das halt, gerade wenn der Platz größer ist, dann zoomt der nicht ausreichend oder verliert das Pferd halt wieder und dann kann ich halt von meinem Handy aus, also von meinem Touchscreen aus, das handeln. Mhm. Und ich mache das dann gerne so, dass ich den Unterricht auf meinen Fernseher mirroring. You know what I mean? Und
weil es dann halt einfach größer ist.
Genau, weil ich es dann sehr viel besser, außerdem sitze ich dann auf meinem Sofa, es ist voll schön. Und ich kann es halt, ich habe halt größer, kann
die
aber
Reitlehrer,
trotzdem.
Die Reitlehrer, auch nicht das, was sie mal waren, ja. Ey.
Ja, also ich stehe lieber in der Reithalle, aber es ist halt einfach, ich kann halt nicht für zwei Leute nach München fahren oder so, das geht einfach nicht. Ich bin oben an der Ostsee und selbst eine Stunde Autofahrt, es lohnt sich einfach nicht. Also bei den gestiegenen Kosten, ich mache es einfach nicht mehr.
Es lohnt sich ja eigentlich nicht mal eine Viertelstunde Autofahrt, also
sozusagen.
Wenn man
genau.
nur eine
also
Person unterrichtet, das ist schon krass.
Genau, ja. Genau. Alleine das Motor anschmeißen ist schon einfach zu teuer und ich liebe meinen Job und ich möchte das weitermachen den Leuten auch das anbieten und deswegen mache ich halt gerne Online-Unterricht. Wie gesagt, es klappt wunderbar. Alternativ kann man sich ein Stativ hinstellen und dann vor dem Handy einfach auf den Zirkel reiten. Das geht auch. Schön ist natürlich, wenn irgendjemand da ist und das Stativ vielleicht auch bewegen kann und dann halt nicht ein Roboter ist, sondern ein Mensch. Allerdings ist das so anstrengend für denjenigen, der filmt, dass das wirklich, das kannst du eigentlich niemandem zumuten. Dort,
vor allem nicht im Winter, stehst du da.
Ja, vor allem nicht im Winter, aber es ist im Sommer auch nicht geil. Ja, aber in der Sonne ist das auch nicht geil.
Ja. Aber braucht dann die Person, die unterrichtet wird, die braucht dann das Pivo-Gerät?
Genau, genau, natürlich. Also
Weil das haben natürlich echt auch nicht alle, ne?
Natürlich nicht. Aber wie gesagt, das geht auch ohne Pivo. Dann muss man halt vor der Kamera, da müssen wir halt einfach erstmal gucken, dass die Kamera so gestellt ist, dass ich auch alles sehen kann und dass man dann so nah an der Kamera reitet oder auch so weit weg, dass ich entsprechend das ganze Pferd sehen kann und dann entsprechend dass man das dann handeln kann.
Mhm. Und dann auch. Machst du das einfach über einen Videoanruf oder...
Genau,
weil du musst
also
ja
das geht entweder
hören.
Es geht entweder über die App Equire. Die Equire-App nehme ich gerne dafür, weil die Equire-App weniger Handy-Daten braucht durch die Einstellungen, die haben, als wenn du zum Beispiel einen WhatsApp-Anruf machst oder so oder einen anderen, kannst ja auch andere Tools nutzen, um einen Videoanruf zu machen, aber im Endeffekt ist ein Videoanruf ausreichend, um dann Online-Unterricht zu machen. Mhm.
Ja, interessant. Vielleicht wäre das was für den einen oder anderen.
Also du brauchst halt eine ausreichende Internetverbindung im Stall und das kann halt das Einzige sein, was dann scheitert.
Ja.
Wer sich mit Geraderichten auseinandersetzt. Geraderichten ist aktiver Tierschutz oder Pferdeschutz. Tierschutz ist vielleicht übertrieben, sind nicht für alle Tiere wichtig, aber es ist absolut, absoluter Pferdeschutz und super, super wichtig für eure Pferde. Das gerade richten, muss ich vielleicht auch nochmal einen kleinen Schlenker machen zur Skala der Ausbildung. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade richten, Versammlung. Heißt, um das mal in, also ich möchte das für mich definieren, weil die Skala der Ausbildung ist etwas, was ich tatsächlich immer, immer anwende in der Ausbildung von Pferden. Allerdings sehe ich, also kann ich das nicht als einzelne Punkte abhaken, sondern das ist für mich ein Gesamtkonstrukt. Das heißt, Takt, Losgelassenheit und Anlehnung gehören so eng zusammen, dass das eine gar nicht ohne das andere reell funktionieren kann. Kurz gefasst, ein Pferd, was in Takt und Losgelassenheit läuft, wird auch immer eine ansatzweise gute Anlehnung zeigen. Und so weiter. Ne? Also wenn du Anlehnung und Losgelassenheit hast, hast du auch einen sauberen Takt. Und wenn du eine Anlehnung und Takt hast, hast du auch eine Losgelassenheit. Das gehört einfach komplett zusammen. Das lässt sich überhaupt nicht trennen für mich voneinander. Der Schwung entsteht über den Ausgleich von Schub und Tragkraft. Nochmal, Schub in der Hinterhand muss der Tragkraft in der Vorhand gleichkommen. Das heißt nicht, dass du hinten und vorne gleichmäßig trägst, sondern dass der Schub, also wenn du mehr Schub hast, als das Vorderbein tragen kann, dann laufen dir die Pferde unterm Arsch weg. Und wenn du mehr Tragkraft hast als Schub, also wenn die Vorhand stoppt sozusagen den Schub, dann hast du so eine Triebigkeit. Wenn aber die Schubkraft aus der Hinterhand und die Tragkraft in der Vorhand einen Ausgleich zueinander finden, dann wirst du einen Schwung unter dir merken, der dazu führt, dass du in das Pferd fast hineingesogen wirst. Also das ist so schwer zu beschreiben, weil das musst du gefühlt haben.
Ja, ist aber echt, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es anders beschreibt, weil es ist wirklich so.
Genau, Schwung ist halt etwas, also Rückenschwung ist etwas, was dafür sorgt, dass du zum Beispiel, du kommst zum Leichttragen gar nicht mehr aus dem Sattel. Weil du so in das Pferd gearbeitet wirst, weil das Pferd so leicht unter dir wird und so dich so in seiner Bewegung mitzieht, dass du gar nicht mehr anders sitzen kannst, als das Pferd das vorgibt. Das ist einfach, Schwung ist ein wundervolles Gefühl. Und Schwung ist etwas, wie gesagt, was du über den Ausgleich von Schub und Tragkraft herstellen kannst. Du kannst Schwung nicht kriegen, wenn du das Pferd nach vorne über zu viel Schub arbeitest und das Pferd die lange Seite lang brettern lässt wie ein Irren, wie man das so gerne sehe ich sehr, sehr häufig in der Sportreiterei, dass dort dreijährige Pferde über die lange Seite geknattert werden, damit die bloß die Vorderbeine schmeißen, was aber dazu führt, dass du zum Beispiel anfängst zu stolpern oder dass die Pferde anfangen zu stolpern, weil die Schubkraft im Verhältnis zur existierenden Tragkraft zu groß ist. Dass die Vorhand gar nicht mehr aus dem Sand kommt, weil die Schubkraft den Rumpf nach unten arbeitet und nicht nach vorne.
Sind das dann Bilder, die man, wenn man Standbilder davon sieht, wo die Vorderbeine so ganz arg zurückgestellt sind?
Ja, kann damit zusammenhängen. Kann, muss nicht. Also du kannst halt auch haben, dass ein Pferd, was zu viel Schubkraft und zu wenig Tragkraft zeigt, also wie gesagt, entweder stolpert oder wo der Fesselkopf im Vorderbein so stark durchgefesselt wird, dass du über Durchtrittigkeit vorne reden kannst, obwohl das Pferd eigentlich gar nicht durchtrittig ist. Dass das Hinterbein, also dass beide Hinterbeine in der Luft sind und das Vorderbein ganz, ganz massiv im Vorderbein durchgefesselt ist und fast der Fesselkopf auf dem Boden landet.
Ja, das
weil
meine
die den
ich.
Schub vorne abfangen. Ah, okay. Die fangen den Schub vorne ab und das Hinterbein ist, also versuchen das aufzufangen, also zu tragen den Schub hinten und schaffen das nicht. Das nächste Hinterbein ist schon wieder am Schieben, während das eine Vorderbein die Tragkraft noch gar nicht durchgearbeitet
hat. Genau, das meine ich, so Bilder, wo das Vorderbein, wo gerade das Gewicht drauf ist, noch so im Sand steckt praktisch und nicht,
ja,
und es sieht
genau
so aus, als würde es nicht halt schnell genug wegkommen.
Sozusagen, genau. Und das ist auch so, weil das Hinterbein halt schon wieder anfängt zu schieben. Da verlierst du halt auch den Takt mit. Mhm. Also das ist einfach, damit verlässt du die Skala der Ausbildung komplett. Und andersrum, wenn du Pferde hast, die zu wenig Schubkraft im Verhältnis zur Tragkraft haben, dann sind das halt so Pferde, die Vorderbeine halt nicht aus dem Sand kriegen. Da können die auch anfangen zu stolpern. Ne, weil wenn der Schub und die Tragkraft nicht zusammengehören, kriegst du keinen Schwung. Und wenn du keinen Schwung hast, kann der Rumpf nicht hoch und runter arbeiten, sondern bleibt dann zwischen den Schulterblättern hängen. Und das sind dann, siehst du gerne bei Kaltblütern. Kaltblüter haben eine Wahnsinns-Tragkraft und oft eher beschissene Schubkraft. Deswegen kriegst du die immer nicht vorwärts, aber dafür können die halt ziehen wie blöd. Mhm. Ne, weil die vorne stehen können und hinten eher drücken können als vorwärts schieben.
Ja.
Das heißt, dass du dann schieben die, schmeißen die mit den Vorderhufen so Sand durch die Gegend, anstatt mit den Hinterhufen. Das fühlt sich dann an, als wenn die so in den Boden reinlaufen, weil die hinten nicht zum Schieben kommen und vorne einfach zu massiv tragen. So, wenn du das anfängst auszugleichen, wenn du Schubkraft und Tragkraft ausgleichst und Schwung bekommst, dann wird das Pferd leicht. Dann wird das fluffig. Dann nimmt es jede Hilfe an. Es ist einfach ein wundervolles Gefühl. Es ist einfach großartig. So, und danach haben wir dann das Geraderichten angesetzt. Das heißt, über die diagonale Hilfe, die für Stellung und Biegung sorgt, in Anlehnung, mit Losgelassenheit und sauberem Takt und einem Rückenschwung, hast du dann das Geraderichten erreicht, wobei das Geraderichten kein Ziel sein kann, sondern das muss in jeder Reiteinheit oder Arbeitseinheit mit den Pferden erneut hergestellt werden, weil die Pferde nun mal sich selber nicht geraderichten, obwohl die Pferde auch innerhalb der Arbeit des Geraderichtens ein anderes Körpergefühl und ein besseres Körperverständnis bekommen und dann dieses Geraderichten auch sehr wohl frei ohne Reiter nutzen können. Es geht. Aber da sind wir schon wieder ein bisschen zu weit. Und dann danach die Versammlung zu setzen, ist völlig richtig, weil der Ausgleich von Stub und Tragkraft hat nichts mit Versammlung zu tun, sondern wir reden dann bei der Versammlung darüber, diese Schub- und Tragkraft, also den Schwung mit Geraderichten, so in ein Aufwölben oder Anheben der Vorhand innerhalb der Bewegung und wieder absenken lassen der Bewegung über einen Rahmen erweitern und verkürzen im gerade gerichteten Pferd. Das heißt, ich habe das Pferd also auf gebogener Linie gerade gerichtet und gehe dann ins Geradeaus, also die lange Seite zum Beispiel, und kann an der langen Seite dann den Rahmen verkürzen und verlängern. Geht natürlich auch auf gebogener Linie, keine Frage. Aber wenn das Pferd vernünftig gerade gerichtet ist, kann es das ganz wunderbar auch im Geradeaus, ohne dabei in eine Traversstellung zu kommen. Und dann kann ich halt anfangen, in der Verkürzung zu schauen, ob das Pferd immer noch die Vorhand auf die Hinterhand und die Hinterhand auf die Vorhand ausrichtet. Oder ob ich dann wieder auf die Kreisbahn zurück muss, um das zu wiederholen, bis das so sauber funktioniert, dass die Versammlung nach dem Geraderichten vernünftig machbar ist. Das heißt, für mich als absoluten Klassiker, fern der FN, bin absoluter Verfechter der Skala der Ausbildung. Und zwar so, wie ich die definiere.
Ja, und dann finde ich, muss man sich auch nicht wundern, dass diese Versammlung, also diese Pseudo-Versammlung, die man eben einfach oft so oft im Sport sieht, wo die Pferde einfach schnell ausgebildet werden, einfach dann keine ist, weil einfach diese Basis fehlt. Und man kann sich das, was du jetzt alles gerade erklärt hast, auch einfach vorstellen, dass das relativ lange dauert.
Ja, natürlich.
Und man immer wieder zurück muss vielleicht auch und merken, okay, das funktioniert noch nicht so. Dann gehe ich eben wieder einen Step zurück.
Absolut. Also nur weil ein Pferd grundsätzlich piaffieren kann und gerade gerichtet ist oder war, heißt das nicht, dass es das nach einer Woche stehen immer noch ist. Mhm. Ne? Oder selbst nach einem Tag stehen heißt es das nicht unbedingt, weil Pferde, um mal wieder einen Konsens zu dem gesamten Podcast zu schaffen, Pferde sind Lauftiere. Wenn wir sie nicht arbeiten, werden sie immer in die natürliche Schiefe zurückfallen. Und bitte in diesem Kontext auch nochmal, wer bis hierhin durchgehalten hat, bitte seid euch immer bewusst, immer wenn ihr eure Pferde frei arbeitet, egal ob laufen lassen oder Freiarbeit oder Führmaschine oder Laufband oder was auch immer, oder auch nur auf die Weide stellt, es wird in die natürliche Schiefe zurückfallen müssen. es kann nicht anders. Mhm. Das heißt, diese Arbeit am Geraderichten hört niemals auf. Dazu gibt es kein Ende. Es wird einfacher, aber es hört nicht auf.
Mhm. Okay, wir haben euch jetzt so krass mit Informationen zugeballert. Deswegen.
It was fun.
Ja, aber auch viel. Also mir brummt schon der Kopf.
Also ich könnte noch einen Podcast. Ich bin gerade erst richtig on fire.
Ja, ich merk's, ey. Gott, ja, ich ist wirklich deinen Tieren ey. So ähnlich.
Ja. Wow.
Wir hatten es gerade noch cool. davon, dass deine Bulldogge, die eigentlich relativ entspannt sein sollten, von der Rasse her einfach in deinem Besitz komplett eskaliert. Dein Pferd auch. Nur
weil er 5 Minuten Sumis macht.
Mhm. Das ist nicht normal.
Sumi und das, nee, das ist nicht normal. Mein Pitipu ist nicht normal, das ist auch gut so. Ich lieb dich,
nee, du auch nicht. Ida macht so 30 Sekunden Sumis vielleicht.
Nee.
Das ist eher so normal.
Ja, in Idas Alter. Ich meine, er ist ja auch noch ein Baby.
Ja, aber Ida ist auch nicht alt, die 7.
Naja, Pidi ist noch nicht mal 1,5.
Ja, das stimmt
schon.
Du bist
noch nicht mal 1,5, du bist ein Baby.
Okay, ich glaube, wenn du jetzt in die Babysprache abrutschst, dann beenden wir das hier mal lieber.
Ich rede doch mit meiner Politik.
Ja, oh Gott. Ja, ich, ja, naja, wenigstens sind wir hier unter Tiermenschen, die kennen das bestimmt alle.
Ja, natürlich. Also, ganz ehrlich, wer redet denn nicht so mit seinen Tieren? Entschuldigung mal bitte.
Das stimmt.
Also, lügt mich nicht an.
Ja, vor allem die, wie haben wir es genannt? Schatzi, Bubu, Mama, ja. Star-Menschen.
Schatzi, Bubu, Mutti hat einen Keks. Ja, oh, das ist einfach mein Highlight. Ich finde es so gut. Wir drucken das noch auf ein T-Shirt, ich sag dir das.
Ja, echt, ey. Ja. Das wäre so cool. Schreibt uns mal, ob ihr Merch von uns kaufen würdet. Wir haben schon richtig coole Designs.
Ja.
Und schreibt uns allgemein auch immer. Wir freuen uns mega über Nachrichten. Ich weiß, ich bin ja auch passionierte Podcast-Hörerin und habe, glaube ich, noch nie irgendjemand geschrieben, obwohl ich super das Fangirl bin. Sollte ich eigentlich auch mal machen. Aber jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es bedeutet einem einfach so viel, wenn sich dann doch mal jemand aus der Deckung wagt und Nachrichten schreibt. Das ist super, super cool. Also schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr uns cool findet oder wenn ihr uns nicht cool findet. Oder
ach du meine Güte.
Die möchte auch was sagen.
Hey, du bist eine süße Bulli, Dirke, hör auf. Siehst du, hat die Bubu. Keks. So, ist das fein. Leise. Hört man die noch?
Nee.
Oh Mann, ey. Ja. Naja, okay. Also, Piti beendet das Ganze jetzt hier. Hallo,
genau,
1,15.
Aufruf an alle, die eben geschrieben haben, dass sie gerne mal anfängerfreundliche Podcasts haben wollen. Schreibt uns bitte Themen.
Nein, wir haben Themen, wir schaffen das. Also,
hallo, jetzt lass doch nicht die Leute davon abbringen, uns Nachrichten zu schreiben. Schreibt alle Themen, die ihr irgendwie als Anfänger vor allem interessant findet.
Ja, außerdem, wenn ihr unseren Podcast mögt, das supportet uns ohne Ende. Also schreibt einfach unter Spotify irgendwas darunter, das geht nämlich. Man kann auch auf den Social Media Kanälen, schreibt uns privat, also persönlich an oder am besten öffentlich. Das mögen wir sehr.
Genau, immer schön kommentieren.
Genau.
Das geht natürlich auch. Wir haben ja jetzt, du hast es wahrscheinlich noch gar nicht gemerkt, aber wir haben ja ein neues Outro. Wo jetzt auch unsere...
Nee, habe ich noch nicht. Ah. Ich höre doch unseren Podcast nicht.
Woher weißt du da, dass ich in der letzten Folge irgendwas verkackt habe beim Schneiden?
Ja, weil ich vielleicht die letzte Folge sehr gern gehört habe, weil ich sie total toll fand.
Ah,
aber
okay.
Ich höre nur die ich selber beim Aufnehmen schon gut fühle. Ich weiß ja, was das... Also ich muss mich ja nicht selber belehren, oder?
Nee, aber manchmal finde ich, im Nachhinein denke ich mir so, krass, wir haben voll die schlauen Sachen gesagt.
Ja, das denke ich dann auch immer, ja.
Manchmal ist das schon gut, also wenn man zu einem Thema nochmal so geballt alle Infos so in einer Stunde
ja, sich das habe ich, kann. Also das habe ich tatsächlich ganz doll gehabt bei der Folge Erlernte Hilflosigkeit 1. Die habe ich, glaube ich, 3-mal angehört, weil ich mich so schlau fand.
Geil.
Nein, aber tatsächlich habe ich sie, glaube ich, 2-mal gehört, weil ich das, also wirklich, weil ich Bock hatte, es nochmal zu hören, weil ich das irgendwie war die, ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
Mhm. Ja, die war echt gut gelungen, glaube ich. Okay, dann hören wir jetzt mal auf zu reden.
Genau.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao.
Bis dann.
Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf Pferdeverstehen Podcast für Bilder und weitere Infos zu den einzelnen Folgen. Bis zum nächsten Mal.